Wir wollen heute weitermachen mit dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Ich würde jetzt einfach nochmal Verse 1 bis 4 vorlesen. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Wir haben uns mit diesem Text schon beschäftigt. Auch Petrus erwähnt hier einige Kriterien, beziehungsweise er trägt den Ältesten auf, wie sie sich verhalten sollen. Sie sollen die Herde Gottes hüten. Sie sollen nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht üben. Nicht nach schädlichem Gewinn strebend. Das passt einfach nicht zu einem Hirten. Es soll ein Hirte sein, der sich eben um die Schafe kümmert, der dem Vorbild nacheifert, das uns der Herr Jesus hinterlassen hat, der sein Leben gegeben hat für die Schafe. Und so soll er das auch mit Hingabe tun. Also es geht nicht darum, die Schafe zu mästen und dann zu schlachten, sondern für die Schafe da zu sein. Nicht als solche, die über das Zugewiesene herrschen, sondern Vorbilder, dem ihr Vorbilder der Herde seid. Ich hatte das schon mal erwähnt, dass ich etwas genauer eingehen möchte auf die Kriterien, die ein Ältester erfüllen muss. Und dazu möchte ich einen kleinen Ausflug machen in einen anderen Brief, nämlich in den ersten Timotheusbrief, dass wir uns das einfach kurz anschauen, was da so gesagt wird. Denn dort gibt es einige Dinge, die ausdrücklich erwähnt werden in Bezug auf die Qualifikation eines Ältesten. Schlagen wir auf 1. Timotheus, Kapitel 3. Ich lese ab Vers 1. Glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Also es ist eine vortreffliche Tätigkeit, wird hier gesagt. Wir wissen, an anderer Stelle wird auch gewarnt vor dieser Tätigkeit, weil sie mit Verantwortung verbunden ist, viel Verantwortung mit sich bringt. Also man soll auch nicht vorschnell danach trachten, sondern das sehr überlegt tun. Und das kann einfach nicht jeder tun, sondern es werden Kriterien aufgezählt, die wichtig sind, um zu entscheiden, ob jemand das erfüllt oder nicht erfüllt. Wir sehen hier auch, und das hatte ich ja schon erwähnt, es gibt Älteste oder wie hier genannt Aufseher in der Gemeinde und somit ist nicht automatisch jeder Bruder in der Gemeinde ein Aufseher. Es ist nicht so, wie manche sagen, wir sind alle Brüder unter Brüdern und alle Brüder gemeinsam sind Aufseher, sondern es wird klar gesagt, dass gewisse Kriterien erfüllt sein müssen, damit man diesen Dienst tun kann. Und jetzt ist die Frage, wenn wir schon das Erste anschauen, ein Aufseher muss untadelig sein. Die Frage ist jetzt hier gemeint, dass der Aufseher Vollkommenheit erreicht haben muss. Also untadelig in dem Sinne, der sündigt nicht mehr, der hat einen Zustand erreicht, wo er nicht mehr sündigt und wo ihm nichts mehr in dem Sinne vorzuwerfen ist. Also als Heiliger schwebt er sozusagen über dem Rest der Gemeinde und ist in allem eben untadelig und alle gucken zu ihm auf und sehen ihn auch als der Heilige, der die nächste Stufe erreicht hat. Das ist damit nicht gemeint. Ja, wir sehen ja auch in anderen Bibelstellen, die Anforderung nach Heiligkeit, nach Vollkommenheit, die ist generell erstmal den Gläubigen gegeben. Ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, sagt Jesus allgemein den Jüngern. Und gemeint ist damit aber nicht ein Zustand der Heiligkeit, in dem man nicht mehr sündigt. Denn ich habe das schon mehrmals immer wieder betont, diesen Zustand, den wird kein Gläubiger hier auf der Erde erreichen. Von daher, das kann nicht gemeint sein. In den ganzen Kriterien geht es nicht darum, dass man alles perfekt erfüllt hat. Weil wenn das so wäre, dann könnte man überhaupt keine Älteste einsetzen. Und es ist tatsächlich so, es gibt Ausleger, die sehen es tatsächlich so, dass diese Vollkommenheit erreicht werden müsste, damit jemand Ältester sein kann. Und weil das aber niemand erreicht, deswegen gibt es heute keine Ältesten mehr. Weil niemand diese Kriterien erfüllt. Nur damals, vielleicht Paulus und so weiter, haben diese Kriterien erfüllt. Aber heute erfüllt es niemand mehr. Deswegen gibt es heute in der Gemeinde keine Ältesten, keine Aufseher mehr. Von der Schrift haben wir das ja schon betrachtet. Eine Gemeinde braucht Älteste, braucht Aufseher, um sich um die Gemeinde zu kümmern. Und es geht hier darum, Kriterien festzulegen, die auch erfüllt werden können und anhand von denen man dann sagt, okay, jemand eignet sich oder jemand eignet sich nicht. Wenn jetzt hier steht, untadelig, dann heißt es gibt nicht irgendetwas, was man in dem Sinne tadeln kann, wo man jemanden vielleicht ständig ermahnen muss, dass er deswegen tadelnswert ist und deswegen ausgeschlossen werden muss vom Ältestendienst, beziehungsweise dafür nicht vorgesehen werden kann. Und so gibt es Dinge, vielleicht auch Verhaltensweisen von Personen, die auffällig sind im negativen Sinne. Und natürlich kommen solche auch in die Gemeinde, sind Teil der Gemeinde, aber man weiß irgendwie, irgendwas passt nicht. Ja, er ist vielleicht auch schon ermahnt worden. Und wenn so etwas da ist, also wenn eine Klage vorliegt, so kann man es auch sagen, dann soll so jemand nicht eingesetzt werden zum Ältestendienst. Und wir schauen deswegen eine andere Stelle noch dazu an, nämlich 1. Korinther 1. Geht es jetzt in Vers 8 darum, dass man unverklagbar ist, aber beim Kommen des Herrn Jesus, das heißt hier, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also hier geht es jetzt nicht um die Kriterien für einen Ältesten oder Aufseher, sondern dass die Gläubigen festgemacht werden und dann am Tag des Herrn Jesus Christus, nämlich wenn er wiederkommt, unverklagbar sind. Und das wäre auch eine Möglichkeit, das so zu übersetzen, unverklagbar. Es darf also dementsprechend keine Klage gegen jemand vorliegen, die ihn dann disqualifiziert für den Aufseherdienst. Wir kommen also zurück zum 1. Petrusbrief. Also hier ist einmal eine Grundaussage, die grundsätzlich zutreffen muss. Und dann, wenn natürlich jetzt jemand, wenn man sich Gedanken macht, wer eignet sich dafür, dann muss natürlich diese Sache auch konkret formulierbar sein. Also jetzt gehen wir mal von der Situation aus, es gibt mehrere Älteste bereits in der Gemeinde und sie überlegen sich, einen weiteren Ältesten einzusetzen. Und beim sich darüber Gedanken machen, muss man dann konkret formulieren können, wegen dem und dem Grund ist derjenige nicht unverklagbar. Ja, und da geht es nicht darum, dass vielleicht irgendwo es mal eine Auseinandersetzung gab, man gestritten hat, sich versöhnt hat, und sowas geht es nicht, sondern ist es wirklich, es muss was Konkretes sein, man muss es ja an was Konkretem festmachen. Und dann sagt einer, also der Punkt, der passt einfach bei ihm nicht. Und dann sagen die anderen, stimmt eigentlich, da ist er zu tadeln, also es passt es momentan einfach nicht. Also es muss konkret an irgendwas festgemacht werden können. Ja, man kann nicht einfach allgemein sagen, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, der ist vielleicht doch nicht so unverklagbar. Also man muss da einfach konkret sagen können, genau das ist der Punkt, da muss der noch arbeiten. Und erst wenn er das überwunden hat sozusagen, dann kann er auch eingesetzt werden als Ältester. Und damit meine ich jetzt nicht jede charakterliche Schwäche, denn jeder hat charakterliche Schwächen, wo er das ganze Leben lang mit zu kämpfen hat. Aber wenn etwas so in dem Sinne auffällig ist, dass man dann sagt, okay, das passt einfach nicht, das passt nicht zum Amt des Ältesten, ganz konkret, dann ist das ein Ausschlusskriterium. Dann schauen wir weiter. Das nächste ist Mann einer Frau. Das nächste Kriterium oder nächste Anforderung, er muss Mann einer Frau sein. Und von der Reihenfolge im Griechischen wird das hier so ausgedrückt, einer Frau Mann. Also andersrum, das einer, das ist ganz vorne, dann kommt Frau, dann kommt Mann. Das heißt, der Schwerpunkt, die Betonung liegt auf einer. Einer Frau Mann muss es sein. Und nun ist die Frage, was gemeint ist, da gehen die Meinungen auseinander. Ich möchte hier einige Dinge aufzählen. Manche sagen, es geht hier darum, dass derjenige nicht geschieden und dann wieder verheiratet sein darf, weil er dann theoretisch ja eigentlich zwei Frauen hat. Das ist dann die zweite Frau, er ist dann nicht einer Frau Mann. Das heißt, hier wird die Scheidung als Kriterium herangezogen. Eine weitere Auslegung sagt, er muss verheiratet sein. Er muss also eine Frau haben. Also jemand, der noch nicht verheiratet ist, kann dann nicht Aufseher sein. Andere sagen, es ist, bezieht sich auf jemand, der nachdem die erste Frau gestorben ist, dann nicht mehr heiratet. Also wenn die erste Frau gestorben ist, darf er nicht mehr heiraten. Er darf zwar heiraten, aber dann nicht Ältester sein. Das ist eine weitere Auslegung. Eine weitere Auslegung ist, es ist ein Mann, der ganz auf seine Frau gerichtet ist und nicht auf andere Frauen. Also ein Mann, der seiner Frau treu ist, seine Gedanken und Werke in Bezug auf seine Frau ganz eindeutig auf seine Frau gerichtet sind und da nicht irgendwie noch jemand anderes im Spiel ist. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass es sich bezieht auf jemanden, der nicht in Polygamie lebt. Das heißt, Polygamie ist hier ausgeschlossen. Und ja, wenn jemand zwei Frauen hat, zum Beispiel mit zwei Frauen verheiratet ist, dann qualifiziert er sich nicht als Aufseher in der Gemeinde. Dann gibt es natürlich die Varianten, dass manche sagen, zwei von den Sachen treffen zu oder zwei treffen nicht zu. Und manche sagen, alles muss zutreffen. Also er darf nicht in Polygamie leben, darf nicht geschieden sein, darf nicht kein wiederverheirateter Witwer sein, muss verheiratet sein und eben ganz auf seine Frau gerichtet sein. Das ist jetzt, sagen wir mal, die strengste Auslegung, die dazu führen würde, dass praktisch einige schon gar nicht in Frage kämen aufgrund von dieser Situation. Nun, was steht im Vordergrund, wenn wir das genau betrachten? Dann hatte ich schon gesagt, vom Griechischen her liegt die Betonung auf einer. Das einer steht ganz vorne, einer Frau Mann. Und deswegen würde ich dazu tendieren, den letzten Punkt, den ich erwähnt habe, als den zu nehmen, der hier gemeint ist, nämlich keine Polygamie. Es gibt hier natürlich Einwände gegen diesen Punkt. Nämlich in dem Sinne, dass Polygamie ja schon gar nicht mehr verbreitet war und praktisch nicht mehr praktiziert wurde. Dazu muss man aber sehen, das stimmt historisch so nicht ganz. Es war zwar so, dass es in vielen Gebieten keine Polygamie gab, also dass man nicht in dem Sinne offiziell mit zwei Frauen verheiratet sein konnte, aber im Römischen war es zum Beispiel üblich, man konnte noch zusätzlich Mätressen haben. Man hatte eine Hauptfrau und dann zusätzlich sozusagen sogenannte Nebenfrauen. Im Jüdischen war es auch so, dass das die Polygamie vom Alten Testament her noch nicht aufgehoben war. Es war zwar nicht mehr üblich, dass man mehrere Frauen heiratete, aber es kam noch vor. Und tatsächlich erst im Jahr 1000 nach Christus kam es in einem gewissen Gebiet, wo Juden ansässig waren, auf, dass man das verbot. Und dass dieses Verbot war auch nicht ein Verbot, das allgemein akzeptiert wurde vom gesamten Judentum, sondern das war ein regionales Verbot. Und auch wenn es so ist, dass Rabbis sich dagegen ausgesprochen haben, aus guten Gründen, also sie haben zum Beispiel angeführt, was auch richtig ist, dass sämtliche Situationen im Alten Testament, wo jemand mit mehreren Frauen verheiratet war, dass in diesen Situationen das immer negativ war, negative Auswirkungen hatte. Und deswegen wurde generell und wird bis heute davon abgeraten, sich mit mehreren Frauen zu verheiraten. Aber es war durchaus etwas, was vorkommen konnte und auch vorkam in der Geschichte des Judentums, dass jemand mehrere Frauen hatte. Natürlich hauptsächlich in Gebieten, wo es dann der Staat auch zugelassen hat. Ja, da haben dann auch Juden davon Gebrauch gemacht und eben mehrere Frauen geheiratet. Und nun konnte es durchaus sein, dass jemand, der mit mehreren Frauen verheiratet ist, zum Glauben kommt und Teil der Gemeinde wird. Und wenn das aber der Fall war, dann war das schon ein Ausschlusskriterium für den Aufseherdienst. So jemand durfte kein Aufseher sein, weil im Neuen Testament wird ja ganz klar festgehalten, dass das Ursprüngliche, das was Gott geplant hatte, war ein Mann und eine Frau. Die beiden, die fügt Gott zusammen und macht aus ihnen ein Fleisch. Und das, was später dann kam, dass man mehrere Frauen geheiratet hat, auch die Könige, auch andere, das entsprach nicht der ursprünglichen Schöpfungsordnung und war etwas, was Gott lediglich geduldet hat, was er aber nie empfohlen hat. Und deswegen ist es klar, dass mit dem Neuen Testament unsere Vorgabe ganz klar die ist und unser Gebot eben ein Mann und eine Frau. Und weil das so ist, kann es natürlich nicht sein, dass jemand, der zwei Frauen hat, dass der dann in der Gemeinde Aufseher wird, weil er hat eine Vorbildfunktion und von daher ist er ausgeschlossen. Dass natürlich ein Mann ganz auf seine Frau gerichtet sein muss, das sagt uns schon die Bibel, das trifft aber auf jeden Mann zu, unabhängig davon, ob er Aufseher ist oder nicht. Und dieser Aspekt spielt sicher mit rein. Ich würde aber nicht sagen, dass dieser Aspekt der vordergründige ist, denn wenn wir jetzt überlegen, wer erfüllt denn dieses Kriterium, dann kann man sagen, Mann einer Frau, das kann man leicht feststellen, ist dieses Kriterium erfüllt oder ist es nicht erfüllt. Aber dass er ganz auf seine Frau gerichtet ist, kann man nur vermuten, dass es vielleicht nicht der Fall ist. Ja, wenn ein Mann jetzt immer anderen Frauen hinterher schaut oder mit anderen Frauen flirtet auffällig, dann kann man vielleicht sagen, also der ist ausgeschlossen, aber ich denke, dann ist er schon zu tadeln, dann ist er nicht untadelig. Aber ob er jetzt im Herzen auf seine Frau immer ausgerichtet ist oder nicht, ist etwas, was man gar nicht so leicht feststellen kann. Man kann natürlich fragen, passt das oder passt das nicht? Dann könnte er so ehrlich sein und könnte sagen, ja, naja, also passt vielleicht nicht so ganz hundertprozentig. Aber generell geht es ja um Dinge, die man feststellen kann und wo man sagen kann, das trifft zu oder das trifft nicht zu. Und da ist diese Aussage ganz auf seine Frau aufgerichtet. Das ist der Hauptpunkt, den Paulus hier meint, dann nicht so passend, obwohl ich schon sagen würde, es spielt hier dieses Thema natürlich mit rein. Die anderen Sachen, keine Scheidung würde ich jetzt nicht an dem Punkt hier festmachen. Es gibt ja, das hatten wir ja schon ausführlich gesehen, es gibt biblische gerechtfertigte Scheidungen, wo die Bibel die Scheidung eben nicht verbietet. Sie empfiehlt sie zwar nie, aber es gibt Situationen, wo die Bibel die Scheidung zulässt. Und so, also viele Ausleger sagen, dieser Punkt bezieht sich nicht darauf, Sondern ein anderer Punkt, den wir noch sehen werden, bezieht sich eher dann auf die Situation, ist jemand bekehrt oder nicht, nämlich genau der Punkt des Zeugnisses. Ja? Er muss ein gutes Zeugnis haben, das werden wir noch sehen in Vers 7, von denen außerhalb der Gemeinde und so weiter. Also das Zeugnis, das muss passen, und das schauen wir uns dann an, wenn wir darauf zu sprechen kommen, ob das dann passt oder ob es nicht passt, wenn ein geschiedener Ältester wird, und ob es vielleicht auch Situationen gibt, wenn es entsprechend weit zurückliegt, ob dann die Tür dafür wieder aufgeht eventuell oder nicht. Muss eine Frau haben, passt nicht. Ja? Eine Frau, Mann, da ist die Betonung auf einer im Vergleich, im Gegensatz zu vielen. Es passt auch in dem Sinne nicht, dass Paulus ja sogar empfiehlt, wenn jemand die Gabe hat des Alleinseins, wenn er das sogar empfiehlt, würde er ja gleichzeitig dann einige ausschließen, sozusagen von dem Ältesten oder vom Aufseherdienst. Wenn wir jetzt hier betrachten, Aufseherdienst ist ja etwas, was durchaus auch die Apostel selbst gemacht haben. Ja, Petrus zum Beispiel nennt sich Mitältester, ja, obwohl er nicht in dem Sinne auf der gleichen Ebene war wie andere Älteste. Er war nämlich in dem Sinne über den anderen, weil er ja gleichzeitig Apostel war und deswegen eine besondere Autorität auch hatte, bezeichnet er sich ja trotzdem als Mitältester. Und Paulus selbst sagt, ich wünsche, dass alle so sein sollen wie ich. Und er, als jemand, der nicht verheiratet ist, aber es war, ja, aber es nicht mehr ist, also man geht davon aus, dass er einfach Witwer war, schließt sich ja selbst auch nicht davon aus. Und wenn er genau das sagt, jemand, der praktisch nicht heiratet, sondern diese Gabe des Alleinseins hat, der kann seine ganze Kraft und Energie darauf anwenden, in der Gemeinde zu dienen, würde es aber gleichzeitig bedeuten, der wäre aber als Aufseher ausgeschlossen. Dann ist die Frage, warum sollte er dann noch, natürlich, er könnte Evangelist oder Missionar oder was auch immer, natürlich andere Aufgaben übernehmen, aber das passt einfach nicht zu den anderen Aussagen in der Schrift, dass er grundsätzlich jeden, der noch nicht verheiratet ist, ausschließt von diesem Aufseherdienst, sondern der Schwerpunkt liegt, es ist eine Frau und nicht, dass er überhaupt verheiratet ist, weil dann hätte er auch sagen können, er muss verheiratet sein. Also es gibt im Griechischen dieses Wort für verheiratet. Ja, es gibt auch das Wort für ledig. Das haben wir im Korintherbrief, werden diese Worte häufig verwendet. Also das Griechische hat keine Probleme, etwas auszudrücken, ob jemand verheiratet ist oder nicht. Und das könnte er dann konkret sagen, es muss ein Verheirateter sein, aber eben dann nur mit einer Frau. Und so drückt er sich nicht aus. Und von daher geht es nicht um verheiratet sein oder nicht. Dann die Heirat nach dem Tod der ersten Frau. Da wird immer wieder betont in der Schrift, wie legitim es ist, wenn die Frau gestorben ist, dann wieder zu heiraten. Und warum soll jemand, der jetzt die Gabe des Alleinseins nicht hat, wenn seine Ehefrau stirbt, dann nicht wieder heiraten dürfen? Ja, manche sagen, ja, der muss dann einfach alleine bleiben. Er ist verwitwet, er muss alleine bleiben und soll dann eben dieser Aufforderung von Paulus nachkommen. Es ist besser zu sein wie ich, so wie Paulus ja auch alleine geblieben ist. Aber Paulus sagt ausdrücklich, nur wenn man die Gabe hat, dann soll man auch alleine bleiben und nicht, wenn man diese Gabe nicht hat, weil dann kommt man in andere Probleme rein und wie kann man dann den Dienst tun? Also auch das ist hier nicht gemeint. Und ich meine, jetzt haben wir die ganzen verschiedenen Möglichkeiten durch. Wir haben die keine Polygamie, keine Scheidung behandelt. Muss eine Frau haben, darauf sind wir eingegangen, auf seine Frau gerichtet und keine Heirat nach dem ersten Tod der Frau. Auch das ist hier nicht der Schwerpunkt. Wir sehen dann den nächsten Punkt. Es wird gesagt, er muss nüchtern sein. Dieses Wort kommt nur hier in den Qualifikationen vor. Also auch in anderen Qualifikationen. Es gibt ja hier die Qualifikation für Älteste, es gibt auch die Qualifikation für Diakone, die sehr ähnlich ist. Aber wir haben ein abgeleitetes Verb, das auch in anderen Bibelstellen vorkommt. Und das wollen wir aufschlagen. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und der Kontrast dazu kommt weiter vorne in Vers 6. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Also wachen und nüchtern sein, das geht oft Hand in Hand. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, und jetzt kommt der Vers, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Also es besteht auch ein Kontrast zum Betrunkensein. Und was passiert, wenn man betrunken ist? Und betrunken ist, dann ist man nicht Herr über seinen Verstand, kann seinen Verstand nicht auf klare Art und Weise gebrauchen, sondern er denkt nicht mehr richtig, ist eben betrunken, ist benommen. Und im Kontrast dazu steht das Nüchternsein. Und hier ist natürlich nicht nur, wenn von Nüchternsein gesprochen wird, nicht nur das gemeint, dass man unnüchtern wird durch Alkohol, sondern es gibt auch von der Charaktereigenschaft Personen, die sind eher unnüchtern und andere, die sind eher nüchtern und, wie wir als nächstes auch noch sehen werden, besonnen. Ja, das heißt, dass man überlegt, handelt, dass man Dinge klar abwägt mit dem Verstand, natürlich unter Gebet und mit dem Verstand. Unser Verstand wird ja beleuchtet, erleuchtet durch den Heiligen Geist. Aber unnüchtern können wir uns auch vorstellen, wenn wir eine gewisse Bewegung betrachten, mit der wir uns auch schon beschäftigt haben, die charismatische Bewegung. Da geht es oft sehr unnüchtern zu. Ja, da sagt einer, oh, ich habe einen Eindruck gehabt, Gott will, dass wir das und das tun. Da sagen alle, Halleluja, ja, so machen wir es. Ja, da wird nicht nüchtern und besonnen drüber nachgedacht über die Dinge, sondern es wird sehr viel auf Eindrücke, auf Eingebungen, auf solche Dinge gehört. Und dann fehlt einfach die Nüchternheit. Und nüchtern und besonnen heißt, dass man sich auch mal Zeit nimmt, dass man über Dinge betet, Dinge abwägt, Dinge beurteilt an biblischen Kriterien und dann eine Entscheidung trifft. Eben nicht in dem Sinne, so jetzt habe ich den Eindruck, ich habe einen Traum oder wie auch immer. Das muss aber nicht nur auf der Ebene sein, das kann auch auf anderer Ebene sein, irgendetwas passiert und man muss irgendeine Entscheidung treffen und man ist getrieben von den Umständen und trifft überall Entscheidungen, ohne wirklich nüchtern und besonnen drüber nachgedacht zu haben, sich vielleicht besprochen zu haben und so weiter. Also dementsprechend ist das hier eine Qualifikation, eine Voraussetzung, die nötig ist. Eben nicht jemand, der sehr impulsiv ständig handelt, sehr impulsiv auf Situationen reagiert und dann es bereut, dass er so gehandelt hat, sondern der sich einfach dann ein bisschen mehr Zeit lässt. Führt natürlich dazu, dass vielleicht Entscheidungen in der Gemeinde etwas langsamer getroffen werden. Ist aber auch eine gute Sache. Ja? Es muss nicht alles so schnell entschieden werden, wie es oft in der Welt der Fall ist, ja? Wo alles so rast, die Zeit rast dahin und man weiß gar nicht mehr, wie man mitkommt. Es ist gut, wenn man auch mal eine gewisse Zeit sich einfach lässt, um gewisse Dinge zu entscheiden. Aber das heißt nicht, dass man überhaupt nicht zu einer Entscheidung irgendwann kommt, weil man sich jahrelang Zeit lässt, sondern ich denke, ihr wisst, was ich meine, dieser Kontrast zwischen impulsiv, zwischen unnüchtern, ja, was mit Betrunkenheit auch verglichen werden kann und einem nüchternen, besonnenen Handeln. Eine weitere Stelle ist 2. Timotheus 4, Vers 5. Und hier lese ich auch mal ein paar Verse davor, ab Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Hier sehen wir einen Kontrast zwischen diesen Legenden, diesen falschen Lehren und dem Nüchternbleiben. Das kann man sich so vorstellen, es kommt ein falscher Lehrer und er verkündigt eine falsche Lehre. Er sagt, das und das hat Gott mir offenbart, daran müsst ihr jetzt glauben. Ja, und jemand, der nicht nüchtern ist, der sagt, boah, eine neue Lehre. Ich möchte diese Lehre hören, ich möchte mehr davon wissen. Gott hat uns was Neues geoffenbart. Ja, so voller Begeisterung reagiert man darauf, nicht nüchtern. Ja, jemand, der nüchtern ist, der sagt, ja, Moment mal, jetzt lass uns das erstmal prüfen und untersuchen, was sagt denn die Bibel darüber, dann nehmen wir uns Zeit dazu. Wir bleiben nüchtern, wir nehmen diese Sache nicht an, weil sie nicht der Schrift entspricht. Also hier dieser Kontrast. Manche wollen immer etwas Spektakuläres hören, irgendwas Neues hören. Und das Wort, das geschrieben worden ist, das seit abgeschlossen ist seit 2000 Jahren, das hat irgendwie diese Spektakuläre für sie nicht. Und deswegen, wenn jemand kommt und was Neues vorträgt, dann sind sie begeistert und nehmen das bereitwillig an. Da fehlt dann einfach die Nüchternheit und wirklich das sachlich zu beurteilen anhand vom Wort. Und im Gegensatz dazu soll Timotheus nüchtern bleiben in allen Dingen. Er dulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, also sein Werk weiter treu ausführen und treu tun und sich nicht so verrückt machen lassen. Wir haben ein Beispiel bei den Thessalonikern, da wurde die falsche Lehre verbreitet, dass der Tag des Herrn schon da sei. Und das hatte eine Auswirkung auf die Thessalonicher. Manche haben gesagt, ich brauche da nicht mehr arbeiten. Sie haben sich da verrückt machen lassen. Ja? Sie waren dann nicht mehr nüchtern. Und sie hätten wirklich Aufseher gebraucht, die ganz nüchtern sagen, Moment mal, wir haben doch von Paulus einige Dinge gehört über die Endzeit. Das kann doch gar nicht sein. Paulus erwähnt auch, dass er ihnen schon was gesagt hat über den Tag des Herrn, wo er nochmal darauf eingeht. Aber weil sie nicht nüchtern waren, haben sie sich nicht daran erinnert, sondern diesen falschen Lehren geglaubt. Das ist nicht jeder Einzelne, aber es war dort schon ein Problem. Und deswegen haben wir ja auch jetzt im Thessalonicher Brief wunderbare Aussagen und Lehren über das Kommen des Herrn und über das Ende. Hier sehen wir mal wieder, wie Gott alles zum Guten leitet, weil diese Situation war der Anlass dafür, dass Paulus dann die Briefe geschrieben hat. Neben nüchtern haben wir dann besonnen. Und auch das kommt nur in den Qualifikationen vor, zum Beispiel auch in Titus 1, Vers 8, in Titus 2, 2 und in Titus 2, 5. Es wird für mehrere vorausgesetzt. Wir schauen es ganz kurz an. Titus 1, 8. Auch da geht es um die Ältesten. Da heißt es, sie sollen gastfreundlich sein, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Dann in Kapitel 2, Vers 2, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Also hier eine Anforderung an die alten Männer. Und dann in Vers 5, da geht es jetzt um die Frauen. Hier ist die Anforderung, die alten Frauen, ist die Anforderung, besonnen zu sein, das erste in Vers 5, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das heißt auch, die Frauen werden aufgefordert, besonnen zu sein. Und wörtlich heißt das, bewahrt im Verständnis. Vom Wörterbuch her könnte man auch sagen, kontrolliert, mäßig. Also wir sehen, es ist ähnlich wie nüchtern, es ist bewahrt im Verständnis. Das heißt, unser Verstand wird nicht irgendwie durch irgendwelche Dinge ausgeschaltet. Ja, das kann passieren durch spektakuläre Geschichten und Legenden, dass man davon so beeindruckt ist, dass man gar nicht mehr richtig besonnen und nüchtern darüber nachdenkt. Aber hier ist die Aufforderung, bewahrt zu sein, im Verständnis, kontrolliert zu sein, mäßig zu sein. Das heißt auch, praktisch seinen Verstand zu kontrollieren. Einfach inne zu werden und zu überlegen, ja, was mache ich hier eigentlich? Ja, wie lasse ich mich hier beeinflussen von einer Lehre, die letztendlich gar nicht biblisch ist? Also wir haben auch aufgefordert, an anderer Stelle unsere Gedanken unter den Gehorsam gefangen zu nehmen gegenüber Christus. Und das ist wichtig, denn unsere Gedanken können verrückt spielen.
Der Widersacher kann uns angreifen, falsche Lehren können uns angreifen, Situationen können uns angreifen. Da kann es wirklich dazu kommen, dass wir unnüchtern werden. Und da ist dann diese Eigenschaft besonders wichtig, eben besonnen zu sein. Als nächstes haben wir anständig. Das heißt, Anstand zu haben, sich mit Anstand zu benehmen. Vom Wörterbuch können wir hier auch sagen, ordentlich im Verhalten. Sich ordentlich zu benehmen, so wie man es erwartet. Mit Anstand, Anstand, mit Zurückhaltung, so wie es sich Gläubigen und Heiligen geziemt. Und auch da kann es sein, dass manche sich nicht so anständig benehmen, wie sie sich benehmen sollten. Das Wort kommt eben nur hier vor. Deswegen können wir da auch nicht so viel dazu sagen, außer auf das Wort eben von der Bedeutung her selbst einzugehen, sich ordentlich zu verhalten, sich anständig zu benehmen. Andere Stelle werden wir auch aufgefordert, tugendhaft zu sein. Ich denke, das gehört da mit dazu. Und da, ich meine, da gibt es auch solche, wo man sagt, vom Verhalten her passt das einfach nicht. Nicht so schlimm in dem Sinne, dass man sagt, jemand muss ausgeschlossen werden, aber es gibt durchaus Geschwister, wo man meint, da fehlt so ein bisschen der Anstand im Auftreten, im Verhalten, im Umgang mit anderen, vielleicht auch speziell mit dem anderen Geschlecht. Und solch ein Verhalten, natürlich, wenn es gravierend ist, muss man es ansprechen, aber es kann einfach sein, ja gut, da fehlt vielleicht noch die Erfahrung, da fehlt vielleicht noch Wachstum im Glauben, was ja noch kommen kann, aber als Ältester passt das einfach nicht so. Dann kann man es auch konkret an den Sachen festmachen. Dann als weiteren Punkt haben wir gastfreundlich. Gastfreundlich hatten wir auch schon behandelt in 1. Petrus 4, Vers 9, wörtlich, ich erinnere daran, heißt es, Liebe zu Fremden. Aber darüber hinaus, denke ich, kann man schon sagen, dass generell Älteste ein offenes Haus haben sollten, dementsprechend auch Gastfreundschaft üben sollten, um auch Gemeinschaft eben mit anderen zu haben. Und gerade in der Gemeinschaft, im Miteinander, im Austausch, da können ja auch Dinge besprochen werden, die vielleicht so, sagen wir mal, in der Gemeinde nicht so leicht besprochen werden können. Und man erfährt Dinge über die Schafe sozusagen, die man so vielleicht gar nicht erfahren würde. Dann der nächste Punkt ist lehrfähig. Da haben wir eine weitere Bibelstelle im 2. Timotheus 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Also hier grundsätzlich Aufforderung an den Knecht des Herrn. Er muss lehrfähig sein, fähig zu lehren, geduldig im Tragen von Bosheiten. Und hier sehen wir, da geht einiges mit einher mit diesem Punkt. Ja, jemand, der lehrfähig ist, der muss sich natürlich im Wort gut auskennen. Jemand, der sich im Wort nicht gut auskennt, der kann vielleicht irgendein Wissen vermitteln, aber nicht biblisches Wissen. Oder er vermittelt das biblische Wissen falsch. Also er muss gut gegründet sein im Wort Gottes. Und dadurch ergibt sich natürlich auch das, was wir noch sehen würden, kein Neubekehrter. Ein Neubekehrter ist auch noch nicht gegründet im Wort. Er braucht einfach Zeit, um zu wachsen, um das Wort kennenzulernen und dann auch lehrfähig zu werden. Lehrfähig heißt jetzt nicht, dass er unbedingt predigen können muss. Also nicht jeder Älteste ist gleichzeitig ein Prediger. Prediger erfordert wieder eine spezielle Begabung, das Wort eben zu predigen und weiterzugeben. Aber er muss fähig sein, andere zu belehren. Das kann auch im persönlichen Gespräch, das kann in seelsorgerlichen Gesprächen sein. Muss er sich im Wort auskennen und fähig sein, andere darüber eben zu belehren. Das kann auch Lehre im Rahmen der Bibelstunde sein. Grundsätzlich ist das wichtig für einem Ältesten das zu können. Denn es passt nicht zusammen, wenn jemand, der in der Gemeinde Aufseherdienst tut, einfach nicht lehrfähig ist, sich nicht im Wort auskennt, nicht lehren kann, nicht ermahnen kann aufgrund von der Schrift. Denn das erwartet man ja in der Gemeinde. Man erwartet ja, dass auf Grundlage des Wortes gelehrt und man erbaut wird und man weitergebracht wird. Und jemand, der das nicht erfüllt, der kann diesen Dienst auch nicht tun. Auch dadurch ergeht natürlich die Schlussfolgerung, dass nicht jeder diese Eigenschaft hat. Jeder Gläubige muss natürlich bis zum gewissen Grad lehren können, zumindest was das Evangelium angeht. Weil jeder Gläubige hat diesen Auftrag, auch wenn nicht jeder Evangelist ist. Jeder Gläubige befindet sich in einem gottlosen Umfeld, wo er Zeuge ist für die Wahrheit. Das heißt, jeder sollte so weit kommen, so weit wachsen, dass er die Grundwahrheiten der Bibel anderen mitteilen kann. Aber nicht jeder wird so weit kommen, dass er ein Lehrer in der Gemeinde sein kann. Das müssen wir einfach vor Augen halten, und deswegen passt es auch nicht, wenn in manchen Gemeinden einfach alle lehren. Ja, es muss sich schon herausgestellt haben, dass derjenige auch lehrfähig ist und praktisch eine Gabe in diesem, besondere Gabe in diesem Bereich hat. Und dann kann er auch lehren, dann ist er lehrfähig. Und das betrifft dann einfach nicht jeden. So, wegen der Zeit wollen wir jetzt hier zum vorübergehenden Schluss kommen und dann die Kriterien noch etwas weiter betrachten, weil wir jetzt einiges doch geschafft haben.